Versorgungslücke.
Dein Podcast über Allgemeinmedizin und Wissenschaft.
Mir ist aber schon aufgefallen, dass die Menschen mit sehr hohem Gewicht, dass es da die Versorgung nicht so reibungslos läuft. Ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen und nötige Kontrollen, dass die oft nicht so regelmäßig stattfinden. Das liegt dann vielleicht an den Patientinnen und Patienten, aber vielleicht liegt es auch an uns. Oder neulich, dann habe ich gedacht, komisch, ich habe gar kein Hautkrebs-Screening gemacht, das mache ich doch sonst immer. Und ich wusste gar nicht mehr, habe ich das nicht angeboten oder hat die Patientin das auch gar nicht oder hat sie es abgelehnt? Also mir fällt dann schon auf, dass bestimmte Dinge unterbleiben, wie zum Beispiel mit dem Entkleiden des Körpers zusammenhängen und dass insgesamt irgendwie möglicherweise, das ist jetzt mein Gefühl, dass dort eine Unterversorgung stattfindet.
Und damit herzlich willkommen zu der vierten Folge von unserem Podcast Versorgungslücke. Wie ihr gerade schon gehört habt, geht es heute um Menschen mit Mehrgewicht und ihr habt gerade den O-Ton von einem Hausarzt gehört, der uns über seine Erfahrungen in der Versorgung von Menschen mit Mehrgewicht berichtet hat.
Genau, herzlich willkommen auch von mir. Bevor wir jetzt in das Thema inhaltlich einsteigen, möchten wir etwas vorwegschieben, und zwar das Thema Sprache. Wir haben uns im Vorhinein und auch in Interviews mit einer betroffenen Person und einer Sozialwissenschaftlerin beraten lassen, wie wir das Thema am besten adressieren, wie wir Betroffene am besten adressieren, denn wir möchten hier auf keinen Fall ein Stigma oder Pathologisierung reproduzieren. Deswegen sprechen wir im Folgenden von Menschen mit Mehrgewicht.
Und was uns auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wenn wir über betroffene Personen sprechen oder auch Zitate bringen, dann nutzen wir ihre Selbstbeschreibung und weichen damit potenziell dann auch ab von der Formulierung Person mit Mehrgewicht.
Genau, und wie ihr wisst, sind wir ja ein wissenschaftlich-medizinischer Podcast. Allerdings haben wir uns hier wieder ein Thema vorgenommen, was eigentlich eine rein geistes- bzw. sozialwissenschaftliche Grundlage hat und insbesondere zu den Themen der Diskriminierung von Menschen mit Mehrgewicht haben wir deshalb mit einer Sozialwissenschaftlerin gesprochen, und zwar Frau Professorin Lotte Rose. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema und auf geisteswissenschaftlicher Ebene heißt dieses Thema dann Fat Studies. Und ich habe mit Frau Professorin Rose gesprochen und habe sie als erstes mal gefragt, was das denn jetzt eigentlich genau ist. Da hören wir mal rein.
Fat Studies, also eine relativ junge wissenschaftliche Disziplin und in der Tradition der kritischen Cultural Studies. Und da gibt es ja schon länger entsprechende Entwicklungen, Gender Studies so als die ersten und Disability Studies und Human Animal Studies und Food Studies und Postkolonial, ne? Also diese ganzen, oder es gibt dann Streit, ob das Disziplinen sind oder nicht, aber ich spreche jetzt mal von Disziplinen, aber also wissenschaftliche Bewegungen, die sich Gegenstände unter der herrschafts- und machtkritischen Perspektive anschauen. Also wo im Zentrum ist, welche Herrschaftsverhältnisse werden in dem jeweiligen Feld wie organisiert. Und da rein oder auf diesem Nährboden sind dann auch die Fat Studies entstanden, sozusagen als Kontrastierung der hegemonialen wissenschaftlichen Diskurse zur Hochgewichtigkeit, die erstmal stark durch die Medizin, also hat sozusagen lange die Hoheit darüber gehabt, uns immer wieder zu sagen, dass das ganz schlecht ist, ganz schädigend für die Körper, dass es entweder eine Krankheit ist oder krank macht und Leben verkürzt und bearbeitet, behandelt werden muss, anders werden muss, also dass Menschen so nicht, Körper von Menschen nicht so sein dürfen. Und damit haben sie ja auch ganz, ganz stark die gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung dieses Körperphänomens bestimmt. Also niemand kann sich heute hinstellen und sagen, oh, nö, das ist Ja, es gibt dünne Körper und es gibt dicke und es gibt kleine und große und schwarze und weiße. Und Fett Studies versuchen eben gegen zu bürsten und das aufzubrechen, diese Hegemonie, die entstanden ist und lange, oder ich würde auch bis heute im Grunde genommen immer noch übermächtig ist, also immer noch eine Hegemonie ist, ne? Aber gegen zu bürsten insofern sensibel dafür zu machen, dass diese Diskurse mit den Menschen, die diese Körper haben, etwas Zerstörerisches machen. Also ich kann dann nicht mehr als Mensch mit einem solchen Körper gut leben. Und wenn wir wollen, dass alle Menschen das gleiche Recht auf gutes Leben haben, dann müssen wir anders über sie denken und sprechen und auch wissenschaftliche Auseinandersetzungen anders betreiben. Und das wäre das Anliegen der Fat Studies. Und sie sind dann auch betrieben von ganz anderen Disziplinen. Also Medizin findet, also es gibt auch ein paar medizinische Vertreterinnen, aber erstmal sind sie dominiert von sozialwissenschaftlichen Vertreterinnen, die kritische Haltung quasi qua Disziplin schon eingesogen haben, ne? Das liegt dann nahe. Also es ist eine von ganz anderen Fächern besetzt, ne? Und die Kommunikation mit der Medizin, also bislang würde ich sagen, es ist eine Nicht-Kommunikation.
Frau Lotte Rose ist Professorin für Pädagogik der Kinder- und Jugendarbeit an der Frankfurt University of Applied Science im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit und beschäftigt sich eben wissenschaftlich unter anderem mit den Themen Essen in pädagogischen Einrichtungen, Human-Animal Studies und, worüber ihr eben schon was gehört habt, das Thema Fat Studies.
Professorin Rose macht in ihrer Erklärung darüber, was Fat Studies eigentlich sind, finde ich einen total interessanten Punkt auf, nämlich, dass die Medizin mit ihrer pathologisierenden Perspektive auf das Thema Menschen mit Mehrgewicht ja gar keinen Raum dafür gibt, dass Menschen unter dieser Betrachtungsweise von Mehrgewichtigkeit gleich krank sozusagen überhaupt das Gefühl kriegen können, es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin, und dass jetzt quasi von anderer Seite, nämlich aus anderen wissenschaftlichen Bereichen, quasi erstmal eine Grundlage geschaffen werden muss, diese Diskriminierung aufzubrechen und dann gleichzeitig auch eine Nicht-Kommunikation mit den medizinischen Fachbereichen stattfindet. Und das finde ich angesichts der Versorgungslage von Menschen mit Mehrgewicht, über die wir auch später nochmal sprechen, ziemlich dramatisch irgendwie.
Ja, total. Ich war auch sehr erstaunt, als ich mit ihr gesprochen habe. Und ich habe sie dann eben auch gefragt, woher denn eigentlich diese Diskriminierung kommt. Und das hört ihr jetzt.
Wichtiger Antreiber, aber parallel dazu ist auch kulturell was passiert, ein tiefgreifender körpersymbolischer Wandel. Also lange, ne, wenn wir, brauchen wir gar nicht so weit zurückgehen in der Menschheitsgeschichte, waren dicke Körper der Inbegriff von Macht, von Sicherheit, von Gesundheit und Reichtum. Also positiv assoziiert angesichts dessen, dass irgendwie die Mehrheit der Menschen dünn war und nicht, weil sie das so wahnsinnig schick und sexy und attraktiv fanden, sondern weil schlicht die Masse der Bevölkerung keine Nahrung hatte und Hunger irgendwie eine Dauererfahrung war. In dem Kontext der dicke Körper dann das Besondere und damit auch völlig anders gelesen als Vorteil, als Privileg. Jetzt hat sich aber Welt dann im Zuge der Industrialisierung, Kapitalisierung einschneidend verändert. Auch die Nahrungssituation ist anders geworden. Individualisierung, Neoliberalisierung, also das Individuum, das immer stärker in Verantwortung genommen wird als verantwortlicher Akteur seines eigenen Lebens und Gestalter seines eigenen Lebens. Und im Zuge dessen ist dann die Schlankheit auch zum Symbol, zum positiven Symbol dieser neuen Tugenden, die jetzt notwendig sind, nämlich Leistung und Härte gegen sich selbst und Verzicht und Disziplin und Kontrolle, Arbeit an sich selbst, also diese ganzen Tugenden, die jetzt gefragt sind, symbolisieren sich dann für uns im dünnen Körper. Und deshalb muss es jetzt der dünne Körper sein. Und dann gibt es eben die ganz enge Allianz mit den medizinischen Argumentationen. Also wo uns dann dazu noch gesagt wird, dass der dicke Körper eben auch der Kranke ist. Und der, ne, der passt dann natürlich auch nicht in die neoliberale Welt. Ne? Also in der neoliberalen Welt habe ich auch dafür zu sorgen, dass ich gesund bin. Ne? Und das weise ich dadurch nach, dass ich dafür sorge, dass mein Körper dünn ist. Sonst bin ich der Verantwortungslose und damit Stigmatisierung ausgesetzt.
Ja, der Punkt mit der Diszipliniertheit, den finde ich auch sehr interessant. Wenn ich mich in meiner eigenen MedizinerInnen-Bubble so umschaue, dann ist das, glaube ich, auch etwas, was sowohl eine Eigenzuschreibung ist, alleine das Medizinstudium zu meistern, die ganzen großen Klausuren zu schaffen, alleine das erfordert ja ein großes Maß an Diszipliniertheit. Und ich glaube, das ist auch eine Wahrnehmung von außen, die auf die Medizin als Profession häufig gesehen wird. Und das finde ich sehr interessant, dass sich diese gesellschaftlichen Mechanismen, die sich ja so auch so ein bisschen im medizinischen Handeln dann materialisieren, hier quasi auch so ein bisschen zum Arbeitsprinzip eines professionellen Mediziners werden.
Und das setzt dann ja auch irgendwie voraus, dass ich mir dieser ja, Selbstzuschreibung vielleicht so bewusst bin und das so reflektiere und dass das eben auch nur vielleicht ein Attribut ist wie alle anderen auch, dass ich das nicht so mit in meine Praxis reintrage, sag ich mal. Und ich musste gerade nochmal zurückdenken an die Aussage von dem Hausarzt, den wir zu Beginn gehört haben, der davon berichtet, wie er sich die Frage stellt, ob er Personen mit Mehrgewicht gleich versorgt oder ob auch von Personen mit Mehrgewicht die gleiche Versorgung so ein bisschen eingefordert wird sozusagen, wo sich dann ja auch die Frage stellt, wie verhalte ich mich denn jetzt eigentlich richtig?
Ja, total. Das war auch Thema im Gespräch zwischen mir und Frau Professorin Lotte Rose. Und die Antwort dazu von ihr hört ihr jetzt.
Ja, der erste Punkt ist Auseinandersetzung damit als Arzt, Ärztin. Was löst der dicke Körper an mir an Reflexen aus, wenn eine Patientin kommt, die deren Körper nicht den Gewichtsnormen entspricht? Wir wissen aus Studien aus dem US-amerikanischen Raum, dass eine häufige Erfahrung ist, dass wenn ich als dicker Mensch eine Krankheit habe, damit mich zu einer ärztlichen Praxis bewege, dass die erste Reaktion ist, ja, okay, die und die Beschwerden, nehmen Sie erstmal ab, reduzieren das Gewicht und dann wird das alles schon wieder anders. Also, dass die Beschwerden immer sofort kontextualisiert werden mit dem Gewicht als Verursacher der Beschwerden, das hat auch, also auch nachgewiesenermaßen dann den Effekt, dass Menschen mit hohem Körpergewicht auch sehr viel seltener ärztliche Behandlung beanspruchen, weil sie sich dem nicht aussetzen wollen. Finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Und dann nur noch gehen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Es gibt im Zuge dann der Fat Acceptance Bewegung auch nochmal eine interessante ergänzende Bewegung, Health at Every Size. Also eine Bewegung, die sich genau damit dann nochmal intensiver beschäftigt hat. Also mit der Verweigerung von Behandlung oder dem Ernstnehmen der Beschwerden. So wie das bei jedem anderen Patienten, Patientin der Fall wäre. Ja, das wäre der erste Punkt, wo ich denke, dass in der ärztlichen Ausbildung ganz, ganz viel passieren müsste, darüber nachzudenken und also da auch systematisch gegenzuarbeiten, immer wieder diesen Reflex dann auch zu bedienen, unkritisch. Der nächste Punkt wäre, also wenn Menschen, dicke Menschen zu mir kommen als Ärztin, die ihr hohes Körpergewicht selber mitbringen als etwas, wo sie ärztliche Hilfe suchen, dann auch stärker sich dem Leben dieser Menschen zu widmen. Also das gilt für jede Krankheit, also da sind wir irgendwie so bei Grundfragen auch der ärztlichen Versorgung. Wie viel kann ich eigentlich wahrnehmen von den Menschen, die da kommen, und wie viel ist eigentlich im ärztlichen System darauf angelegt, dass ich nur Krankheiten sehen kann und das schnell standardisiert abwickeln muss. Ja, aber also meint, also auch miteinander zu klären, was macht jetzt das, also warum kommst du jetzt mit dem Thema zu mir? Ist es tatsächlich das Medizinische oder sind es ganz andere Probleme, die dein Leben belasten? Und auch da wissen wir ja auch aus dem US-amerikanischen Raum einiges dazu, dass im Grunde genommen die Stigmatisierungserfahrung ein ganz wesentlicher Faktor ist, der belastet, der stresst und am Ende krank macht. Also dieses auch sehr ernst zu nehmen, dass es der Umgang unserer Gesellschaft mit diesen Körpern ist, der dann ganz wesentlich für Krankheit sorgt, die natürlich unsere Gesellschaft angeht und wo wir uns drum kümmern müssen. Ne? Aber das wird bislang, glaube ich, noch zu sehr ausgeblendet. Die sozialen Bedingungen des kranken, dicken Lebens. Und dass vieles anders sein könnte, wenn ich meinen dicken Körper als guten, als legitimen Körper selbstverständlich leben könnte.
Mich haben gerade zwei Punkte besonders beschäftigt in der Aussage von Frau Professorin Rose. Das eine ist, dass mir selber auch schon aufgefallen ist, jetzt gerade auch so in der Prüfungsphase, wo man irgendwie die ganze Zeit Krankheitsbilder auswendig lernt und dann häufig bei den Risikofaktoren eben auch Gewicht erwähnt wird oder Mehrgewichtigkeit erwähnt wird, dass sie ja darauf hinweist, dass man aufpassen muss, nicht ständig diesen Reflex zu bedienen und dass dieser, also wenn eine Person kommt und die Person ist mehrgewichtig, dass ich nicht automatisch in diese Denkweise reinkippe als behandelnde Person. Jedes Symptom, was die Person mir jetzt schildert, kann ich zurückführen auf das Gewicht. Und mir ist gerade so der Gedanke gekommen, dass das etwas ist, was ja im Studium aber schon so eine große Rolle einnimmt im Rahmen von der Beschäftigung mit Pathogenese zum Beispiel, dass das, glaube ich, sehr schwierig ist, sich da zu reflektieren, und da muss man sich wahrscheinlich auch Zeit für nehmen, das zu tun.
Total. Und wenn ihr da jetzt Interesse dran gefunden habt und da gerne mehr zu lesen würdet, vielleicht auch ein bisschen ein alternatives Lehrbuch zum Thema, dann findet ihr bei uns in den Shownotes ein ganz tolles Glossar. Das ist im Transkriptverlag erschienen. Da sind alle möglichen Themen rund um das Thema Fat Studies gelagert. Relativ kurze Artikel, das kann man sich kostenlos runterladen. Schaut da gerne mal rein.
Und der andere Punkt ist, dass sie ja erwähnt, wenn dann eine Person kommt und von sich aus anspricht, dass sie sich mit dem Thema Gewichtsreduktion beschäftigen möchte, dass ich dann eben auch nicht da rein verfallen sollte, mir nur diese medizinische Perspektive anzugucken und Krankheitsfaktoren vielleicht zu betrachten und so eine pathologisierende Perspektive einnehme, sondern dann empfiehlt sie ja auch auf die Lebensumstände der Person zu gucken.
Genau, also das heißt, den Menschen individuell betrachten und auch behandeln. Und das bringt uns auch schon direkt zu unserem nächsten Punkt. Und zwar haben wir nicht nur mit einer Sozialwissenschaftlerin gesprochen, sondern wir haben auch mit einer betroffenen Person gesprochen. Diese Person hat einen dicken Körper und möchte aufgrund von Hasses gegen dicke Menschen im Netz lieber anonym bleiben. Das haben wir so gelöst, dass diese Person uns ihre Gedanken und unsere Fragen in einem schriftlichen Text beantwortet hat, und wir haben das Ganze dann von einer Person einsprechen lassen. Als allererstes hat die Person von Erfahrungen im Gesundheitswesen berichtet und explizit eben genau von einer Situation bei einem Besuch bei einem Arzt.
Bei meinem jährlichen Besuch zum regulären Check-up beim Arzt wollte ich wissen, woher das wiederkehrende Stechen im oberen Rückenbereich kommen könnte. Während der Behandlung fragte mich der Arzt, wie es mir denn insgesamt so gehe. Ich antwortete, dass alles gerade ein bisschen stressig sei, dass die Pandemie mein Leben wirklich sehr verändert hat und ich aktuell sehr bei mir bin. Dass ich trotz allem ganz gute Routinen habe und an meiner mentalen Gesundheit arbeite, genauso wie an meiner körperlichen. Der Arzt, fachfremd, kein Internist, fragte, wie es mit meinem Gewicht aussehe, ohne auf mein akutes Anliegen einzugehen. Ich erklärte ihm, dass bei mir kürzlich nach vielen Jahren endlich eine Essstörung diagnostiziert worden war und ich in guten Händen bei einer Ernährungstherapeutin sei und ich mir wünschte, dass wir uns lieber weiter um die stechenden Schmerzen kümmern, weil ich mit allen anderen Themen schon bei entsprechenden Experten bin. Er sah mich stutzig an. Ich ahnte schon, was jetzt folgte. Die klassische Blickdiagnose, die Feststellung der Gesundheit anhand der Optik. Ein schlanker Körper ist für viele leider automatisch gesund, ein dicker Körper automatisch krank. Ohne nachzufragen, wie die Ernährung ist, ohne die Blutwerte zu kennen, ohne zu wissen, ob und wie viel sich bewegt wird, wie es um die mentale Gesundheit steht, wie viel geschlafen wird etc., muss das Gewicht verändert werden. Der Arzt sagte mir, haben Sie eigentlich schon mal über eine Magenverkleinerung nachgedacht? Ich könnte Sie direkt zu einem Kollegen überweisen. Nach vielen Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten habe ich festgestellt, dass viele leider ihre Kompetenz überschreiten. Viele haben keine geeignete Qualifikation beim Thema Ernährung bzw. Ernährungswissenschaften mit dicken Menschen und trotzdem geben sie zu all den Themen Ratschläge, Operationen am Magen, Diät-Tipps und übergriffige Kommentare. Dass medizinische Fachpersonal meine Symptome aufgrund meiner Statur nicht wahrnimmt, habe ich auf meinem Lebensweg leider häufig erlebt. Ärztinnen und Ärzte schoben so viele Symptome, die ich hatte, auf mein Gewicht, anstatt der Sache auf den Grund zu gehen. Das kann leider tödlich enden. Gerade bei Frauen ist das ein großes Problem. Stichwort Gendermedizin. An diesem Tag wurde sich leider wieder nicht um meinen Stechen und Schmerz gekümmert. Und wieder geht die Suche weiter nach einem Arzt oder einer Ärztin, die zuhört und der Sache auf den Grund geht.
Ja, also wenn ich mir die Geschichte so anhöre, hätte der Arzt lieber mal mit Professorin Rose vorher gesprochen. Ich glaube, dann wäre die Geschichte anders ausgegangen. Also ich finde es schon krass, alleine der letzte Satz zeigt ja schon, dass es kein Einzelfall war, sondern dass die betroffene Person hier regelmäßig solchen Situationen ausgesetzt ist und ja auf der Suche nach einer Ärztin, einem Arzt ist, der ihr auf individueller, auf menschlicher Ebene begegnet.
Und was ich daran auch irgendwie schockierend schon finde, ist, dass sie diesen Arzt darauf hinweist, dass sie gut angebunden ist, was Ernährungsberatung und so weiter angeht und er trotzdem, obwohl das nicht sein Fach ist, sich aus dem Fenster lehnt zu sagen, er wäre ein Experte so nach dem Motto und würde ihr mal so eine Magenverkleinerung empfehlen, obwohl sie dieses Beratungsangebot ja vorher quasi schon drastisch abgelehnt hat und gesagt hat, deswegen bin ich nicht hier und das so klar benannt hat.
Jetzt ist es so, wir wollen auch hier in der Folge die medizinische Seite dieses Themas nicht außen vor lassen und es wurde ja jetzt eben auch schon die OP angesprochen. Und in Deutschland sieht die Versorgungssituation so aus, dass Menschen mit mehr Gewicht, die eben mit diesem Anliegen, also nicht wie in dem geschilderten Fall, sondern in der Situation, dass jemand mit dem Anliegen, ich möchte Gewicht verlieren, aus welchen Gründen auch immer, eine professionelle Stelle aufsucht, dann geht diese Person eben meistens zu einem Adipositas-Zentrum.
Genau, und weil das so ist, haben wir heute einen Gast eingeladen, der genau in diesem Bereich Experte ist.
Herzlich willkommen, Herr Hasenberg. Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind und wir Sie heute interviewen dürfen. Als kleine Einführung würden wir Sie gerne einmal vorstellen. Sie sind Leiter des Adipositas-Zentrum West in Wuppertal, Oberhausen und Fellbad.
Und heute sind Sie ja hier als unser medizinischer Experte für das Thema. Und da haben wir uns als allererstes mal gefragt, was macht eigentlich ein Adipositas-Zentrum? Was wird da angeboten?
Also ein Adipositas-Zentrum ist tatsächlich heutzutage erstmal die erste Anlaufstelle für viele Adipositas-betroffene Menschen, weil die Versorgungsstrukturen in Deutschland eigentlich noch relativ schlecht ausgebildet sind. Was machen wir genau? Wir bieten erstmal Patienten einfach mal die Möglichkeit, sich vorzustellen. Ja, und das ist für viele Patienten auch das erste Mal, dass die relativ wertungsfrei mit dem Gesundheitswesen Kontakt haben, weil viele Adipöse leiden wirklich darunter, dass wenn sie zu einem Arzt gehen, ja, ich sage immer exemplarisch die Orthopäden, ja, dass der Standardsatz heißt, nimm mal 50 Kilo ab, dann hast du kein Problem mehr. Und deswegen freuen die sich häufig schon, dass wir eigentlich sehr wertungsfrei eigentlich mit denen erstmal umgehen. Aber wir machen natürlich erstmal eine ausführliche Anamnese, ganz unchirurgisch. Ich bin ja von Haus aus Chirurg. Und dann gucken wir erstmal, wie so eine Adiposas-Karriere von den Patienten vonstatten gelaufen ist. Da gibt es ja auch verschiedene Formen. Und dann bieten wir den Patienten in der Regel erstmal ein konservatives Therapiekonzept an. Ja, also die Basis jeder Adiposas-Therapie ist immer eine Ernährungsberatung, eine Bewegungstherapie. Das wird immer psychologisch begleitet. Wir haben auch Schulungsprogramme, die Patienten zu durchlaufen haben, damit die Patienten für sich am Schluss eine gute Entscheidung treffen können. Weil natürlich für viele meiner Patienten, ich arbeite ja zum größten Teil wirklich mit Schwerstübergewichtigen, ist halt die Frage, wollen die sich später dann irgendwann mal eine Adiposas-Operation unterziehen? Und das muss natürlich auch von den Patienten gut durchdacht sein und gut vorbereitet sein.
Da habe ich jetzt ganz viele Fragen zu. Und zwar als erstes, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass erstmal ein konservativer Ansatz angeboten wird und so ein bisschen aufgezählt, was da eigentlich drunter fällt. Ist es so, dass das dann alles in Ihrem Zentrum auch stattfindet? Also gibt es quasi einen festen Anlaufpunkt für die Personen?
Nein, bei uns im Zentrum ist das tatsächlich ganz anders strukturiert. Also ich sage ja, wir machen ein sogenanntes Baukastenprinzip. Das heißt, wir haben den Baukasten Ernährungstherapie, wir haben den Baukasten Bewegungstherapie. Es gibt ganz aktuell, wird ja auch die medikamentöse Therapie sehr diskutiert und natürlich dann auch noch den Baukasten Psychologie und Chirurgie. Und mir ist es halt immer wichtig, dass wir die Patienten auch in ihrer Lebensrealität erreichen. Ja, und deswegen macht es in meinen Augen keinen Sinn, dass in einem Adiposas-chirurgischen Zentrum, dem stehe ich ja vor, alles prêt à manger vorgesetzt wird, ja, und ich mit meinem Ernährungstherapeuten, mit meinem Psychologen, mit meinem Bewegungstherapeuten arbeite. Auch aus einem ganz wichtigen Grund, der Weg, den ein Patient nimmt, der darf ja eigentlich nicht vorgegeben sein. Natürlich ist es so, dass wenn einer mit einem Body Mass Index von 60 oder 70 kommt, er in der Regel um eine OP nicht herumkommt. Aber wenn jemand kommt mit einem BMI von 42, ja, und jung und motiviert ist, dann möchte ich auch selber gar keinen Ernährungstherapeuten haben oder einen Psychologen, wo ich am Ende der Boss bin, ja, und denen kann man ja sich vorstellen, was da immer rauskommt an Therapieempfehlungen, ja, wenn ich der Chef vom Psychologen wäre. Deswegen arbeite ich ganz bewusst mit unabhängigen, niedergelassenen Kollegen zusammen und ich sage immer, ich habe die alle kennengelernt, ich kenne die teilweise schon seit über 10 Jahren, arbeite schon lange mit denen zusammen. Wir blicken auf die Problematik Übergewicht und Adipose, das ist, glaube ich, gleich, ja, aber unsere Therapieansätze, die sollen ganz bewusst auch unterschiedlich sein, damit wir am Ende eines Weges, und der dauert 3 bis 6 Monate in der Regel, das ist sozusagen das erste Therapiemodul für die Patienten und mit den Patienten eine gute Entscheidung treffen können und nicht sozusagen sofort gebahnt sind aufs Operieren. Das hört sich für einen Chirurgen vielleicht jetzt erstmal komisch an, ja, aber Sie können mir glauben, am Schluss bleiben genug zum Operieren übrig, aber ich sage auch dem Patienten manchmal so ein bisschen lapidar, wenn sie ohne mich ans Ziel kommen, dann nehme ich trotzdem für mich in Anspruch, dass ich sie in die richtige Richtung geschubst habe.
Sie haben jetzt gerade schon ein paar Mal die Indikationen quasi angesprochen, ab denen Sie überhaupt zu einer Operation quasi raten würden, wenn sich jemand bei Ihnen vorstellt, und sind da jetzt schon auf den BMI eingegangen. Wir haben uns ja auch mit einer betroffenen Person unterhalten, die als einen Kritikpunkt quasi am medizinischen System geäußert hat, dass man in den Behandlungen, gerade auch wenn man vielleicht sich mit irgendwas ganz anderem vorstellt, häufig irgendwie auf diesen Wert reduziert wird und der ja von der Datenlage, wo er herstammt, sozusagen auch sehr diskutierenswert ist. Was halten Sie denn davon oder wie stehen Sie denn dazu, dass dieses Maß so im Zentrum quasi steht für Indikationen und Betitelung ja auch und Pathologisierung?
Also man muss den BMI wirklich da abholen, wo er herkommt. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, über den BMI zu diskutieren. Die wenigsten wissen ja, dass der BMI selber schon über 150 Jahre alt ist. Der geht ja zurück auf einen belgischen Mathematiker, der hieß Quetelet. Und dieser Quetelet hatte mit Adipositas überhaupt nichts am Hut. Sondern es war eigentlich eher ein Statistiker, der wollte halt irgendwie Bevölkerung irgendwie klassifizieren, einordnen, wie auch immer. Übrigens einer der bekanntesten oder berühmtesten Belgier, die es überhaupt gab. Und der Einsatz als Maß für das Körpergewicht und als Gesundheitsmaß geht erst auf die 70er Jahre zurück. Da gibt es eine Arbeit von 1972 von Kerr und die lohnt sich mal im Original zu lesen, weil Kerr hat da die verschiedenen Messinstrumente genutzt. Man kann ja Körper, also das ist ja Körpergröße in Bezug zum Körpergewicht, das kann man ja ganz unterschiedlich auch berechnen. Und interessant ist, wenn man das liest, dann sagt Kerr, der BMI ist richtig schlecht im übertragenen Sinne, aber das Beste, was wir haben. Ja? Und genau so sehe ich das auch. Und natürlich ist der BMI ist kritikwürdig. Ja? Man kann immer das Argument bringen, der Quarterback von irgendeinem NFL-Team, der hat auch ein BMI von 32 und ist kerngesund. Wobei gerade beim American Football ist das ganz interessant. Ein Freund von mir hat darin mal einen Vortrag drüber gehalten, dass tatsächlich die Defense-Line, ja, dass die teilweise einen extrem hohen BMI haben und auch extrem viele Begleiterkrankungen haben. Also ein Hypertonus, obwohl die teilweise schon jung sind, oder auch eine Schlafapnoe ist gerade in der Defense-Line beim American Football relativ häufig, weil die halt einen hohen BMI haben. Und man kann über den BMI diskutieren, ja, das finde ich auch richtig, aber natürlich ist es so, dass das individuelle Gesundheitsrisiko ist in der Gruppe derer, die einen BMI unter 30 haben oder unter 25 haben, definitiv geringer als das Gesundheitsrisiko von jemandem, der einen BMI von über 40 oder über 50 hat. Das kann man nie aufs Individuum 100% runterbrechen, ja, und ich hatte gestern erst eine ähnliche Diskussion mit einem Bekannten, wo ich gesagt habe, naja, ich kann einen BMI von 22 haben und werde, wenn ich hier gleich aus dem Lehrstuhl rausgehe, vom Bus überfahren. Ja, dann ist mein individuelles Risiko leider extrem hoch gewesen, obwohl ich kerngesund war und der BMI 50er kann vielleicht 60, 70, 80 oder vielleicht sogar 90 werden. Ich teile die Kritik am BMI. Ja, es gibt bessere Einteilungen. Es gibt zum Beispiel diese Edmonton Obesity Staging System Einteilung vom Aya Sharma. Aber was man beim BMI nicht vergessen darf, der BMI ist absolut. Ja, das heißt, hat ein Patient einen BMI von 42, dann hat er ein BMI von 42. Punkt. Und wir hatten ja ganz viele auch, sage ich mal, sozialmedizinische Themen mit den Krankenkassen. Ab wann dürfen wir denn behandeln? Ab wann ist eine Behandlungsindikation da? Wenn wir uns, sage ich mal, in schwammige Bereiche begeben würden, ja, und der EOSS, der ist echt super, ja, aber er ist wieder etwas, wo Interpretationsspielraum drin ist, dann hätten wir, glaube ich, ein viel größeres Problem, den vielen betroffenen Menschen ja eine adäquate Therapie auch wirklich anzubieten. Weil wir sind ja heute so weit, dass wir sagen, wir fragen die Krankenkassen nicht mehr, ob wir behandeln dürfen, ja, sondern wir behandeln, weil wir haben einen Behandlungsauftrag. Hätten wir nicht diese klaren Linien durch den BMI, dann wäre das extrem schwierig. Dass sich da viele Patienten nicht abgeholt fühlen, das verstehe ich sehr, sehr gut. Aber man muss auch sagen, wie gesagt, es geht um Gesundheitsrisiken. Das ist immer eine Gesamtbetrachtung einer Bevölkerungsgruppe. Und das kann man sich halt nicht schönreden. Ja, jemand mit BMI von über 40 hat ein höheres Risiko, ein Diabetes, eine Schlafapnoe oder einen Hypertonus zu entwickeln, als jemand mit einem BMI von 22. Und es gibt da ja, also die Zusammenhänge sind ja teilweise wirklich linear. Und es gab, glaube ich, vor 3-4 Jahren mal eine Diskussion in der Washington Post, das war sehr spannend, wo man genau das Thema auch aufgegriffen hat. So nach dem Motto, naja, vielleicht ist der BMI einfach schlecht. Ja, wir reden alle, dass die Bevölkerung immer übergewichtiger und übergewichtiger wird. Warum lasst uns doch einfach mal die Grenzen verschieben? Ja, also Adiposas Krankheit beginnt ja ab BMI 30. Könnt ihr auch sagen, das beginnt ab BMI 35, wo ich sage, das kann man ja gerne machen. Aber der lineare Zusammenhang zum Beispiel zu einer Diabetesentwicklung, dem ist ja egal, ob da ein rotes Fähnchen dran ist oder ein gelbes, ja, also mit steigendem Körpergewicht, ja, steigt leider das Risiko für die Begleiterkrankung. Und ich verstehe ja meine Therapie auch nicht als, sag ich mal, Kosmetik von einer Körperwaage, ja, dass es irgendwie einen schöneren Wert rausgibt, ja, sondern ich verstehe meinen Ansatz tatsächlich als Angebot, eine chronische Krankheit mit ganz vielen negativen Effekten auf viele andere Gesundheitsthemen, ja, einfach zu beeinflussen.
Okay, jetzt haben Sie ja quasi schon diesen Zusammenhang zwischen dem Gewicht bzw. dem BMI als metrisches Maß und Krankheit angesprochen. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, jetzt gibt es statistische Korrelationen zwischen Begleiterkrankungen oder Erkrankungen und eben dem BMI oder einem Körpergewicht oder einer Körperform. Und jetzt mal ganz platt die Frage, macht mehr Gewicht denn wirklich krank? Ist es so, wie ist die Studienlage? Ist es tatsächlich so, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt? Oder sind es nicht eher die Korrelationen und Begleiterkrankungen, die das zum Problem machen?
An dieser Stelle eine redaktionelle Anmerkung. Um die Frage und die darauf folgende Antwort besser verstehen zu können, eine kurze Erklärung zu den Begriffen Kausalität und Korrelation. Kausalität meint einen Ursache-Wirkungszusammenhang, währenddessen Korrelation nur eine Beziehung zwischen zwei Merkmalen beschreibt. Zum Beispiel werden an Orten, an denen es viele Störche gibt, mehr Kinder geboren. Hier sehen wir eine Korrelation. Da wir aber wissen, dass Störche keine Babys bringen, lässt sich hieraus noch keine Kausalität schließen. Korrelationen können also linear sein, aber nicht jede lineare Korrelation ist automatisch kausal.
Das kann man schon relativ klar beantworten mit Adipositas und steigendes Übergewicht, wenn es sozusagen fettassoziiert ist. Natürlich, wenn ich ganz viel Muskeln aufbaue, ja, aber da komme ich nie in BMI-Bereich von 40, ja, dann werde ich vielleicht einen 32, 33er bekommen. Und ob Bodybuilding und viel Protein in sich reinstopfen und vielleicht noch Steroide nehmen gesund ist, das ist ja ein ganz anderes Thema. Nein, aber der Zusammenhang ist wirklich absolut klar. Ja, also mit steigendem Körpergewicht steigt das Risiko für eine Vielzahl an chronischen Krankheiten, ja, und ich sage es immer so ein bisschen lapidar, von der Locke bis zur Socke nimmt der Organismus Schaden, wenn das Gewicht steigt. Das geht los bei klar psychosozialen Themen, ja, wenn Sie sich überlegen, wenn Sie schon im Kindes- und Jugendalter übergewichtig waren, ja, dann werden Sie natürlich anders wahrgenommen in ihrer Peer Group, da werden sie ausgegrenzt, das macht was mit den Patienten, aber wir können einfach alle Organsysteme durchgehen, die Lunge nimmt Schaden, also obstruktives Schlafapnoe-Syndrom heißt ja einfach so, weil es einfach mit der Adipose auch zu assoziiert ist, die Fettlebererkrankung ist ein Riesenthema, Nierenerkrankung konsekutiv als Folge der Diabetes, der Bewegungsapparat ist bei vielen Patienten beeinträchtigt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch ganz viele gynäkologische Erkrankungen, ja, wir haben Fertilitätsprobleme, das kann man schon nicht vom Tisch weisen. Und was ein weiteres Thema ist, was extrem wichtig ist und ein bisschen unterschätzt wird, ist der Zusammenhang zwischen Adipositas und Krebserkrankungen. Es gibt gut 20 Krebstypen, ja, die wirklich eine deutliche Steigerung des Risikos bei adipösen Betroffenen haben. Ganz vorneweg Endometriumkarzinom. Und das ist, wenn man ehrlich ist, auch schon alter Hut. Also die erste Arbeit, die Adipositas mit dem Endometriumkarzinom in Verbindung gesetzt hat, ist von 1966. Ja, also wir wissen da tatsächlich schon sehr, sehr viel. Und natürlich gibt es koinzidente Erkrankungen. Ja, also ein großes Thema, was nur Frauen betrifft, was auch eine extreme auch psychosoziale Komponente hat, ist ja zum Beispiel das Lipödem. Das wird ja auch gerade sehr diskutiert. Und da muss man ehrlicherweise sagen, Frauen können Adiposas und das Lipödem haben, ja, aber das ist nicht sozusagen eine Krankheit, sondern es sind zwei Entitäten, die aber sehr häufig wirklich, ich sage immer, Hand in Hand gehen, oder auch das polyzystische Ovarialsyndrom, sind auch ganz viele Überschneidungen, ja, wobei man nicht sagen kann, sozusagen die Adipöse kriegt ein polyzystisches Ovarialsyndrom, aber die Überschneidungen gerade auch beim metabolischen Syndrom sind doch sehr, sehr hoch.
Also um es nochmal zusammenzufassen, es ist ein Risikofaktor für schwerwiegende Begleit- und Folgeerkrankungen. Aber es kann natürlich auch sein, gerade wenn man jetzt nicht auf einer statistischen Ebene, sondern quasi individuell schaut, dass eine Person per dieser BMI-Definition ein Mehrgewicht hat oder in dieses Krankheitsbild adipös fallen würde, aber eben genau gar keine Begleit- und Folgeerkrankung hat, sondern vielleicht nur das erhöhte Risiko trägt.
Genau, sozusagen. Genau. Und da muss man natürlich dann auch wieder, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie aussagekräftig ist der BMI? Was sollten wir auf Grundlage des BMIs entscheiden? Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Wir haben natürlich Patienten, die kommen zu uns und haben einen BMI von 45, ja. Leitlinienkonform darf ich die natürlich operieren, wenn die in diesem sechsmonatigen Vorkonzept sozusagen keine Gewichtsreduktion erlebt haben. Wenn der jetzt sonst metabolisch komplett gesund ist, ja, dann tut man sich natürlich so ein bisschen schwer, weil dann mache ich so ein bisschen Gewichtskosmetik. Ja, natürlich auch Risikokosmetik, also ich stelle die Indikation trotzdem, ja, weil natürlich kann ich nachvollziehen, wenn ein Patient kommt und sagt, ich habe ein Risiko für eine schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankung, für einen Diabetes, ich möchte das nicht erleben. Und das ist ja was ich ganz häufig auch von den Patienten höre, auch von den jüngeren Patienten, die sagen, ja, bei uns in der Familie gab es ganz viele Übergewichtige, ja, und mein Vater hat mit 50 ja dann seinen ersten Herzinfarkt gehabt, ja, und mit 45 war er Diabetiker, das möchte ich alles nicht erleben. Ja, das ist für mich auch Grund genug zu sagen, okay, wir machen eine konservative Therapie, und wenn die nicht greift und du in der richtigen BMI-Range bist, dann mache ich auch die OP.
Tatsächlich kommt jetzt auch auch eine Frage, die wir auch mit der betroffenen Person so ein bisschen erarbeitet haben, und zwar dieses gesellschaftliche Stigma. Das müssen sich natürlich auch alle behandelnden Personen fragen, und genauso wie das bei allen anderen Diskriminierungskategorien ist, ist es ja so, dass man mit gewissen Vorstellungen aufgewachsen ist, und ja, uns würde da einfach interessieren, wie gehen Sie da persönlich mit um? Wie gehen Sie damit um, dass Sie selber vielleicht merken, dass so eine gewisse Internalisierung von Ästhetik und von Ablehnung gegen dicke Körper vielleicht auch in so einem Adipositas-Zentrum eine Rolle spielt?
Das spielt bei allen Menschen eine Rolle. Und ich mache, also alle die Wittener Kollegen, die schon, sag ich mal, ein Seminar oder eine Vorlesung von mir gehört haben, die werden das wissen. Ich mache ein Gedankenexperiment gerne mit Kollegen. Und da habe ich ein Bild, da sieht man praktisch nur den Oberkörper von einer sehr schlanken und einer etwas übergewichtigen Frau. Ja, sonst sieht man nichts. Kein Kopf, keine Arme, keine Beine, ja, nur das Gewicht. Und dann sage ich mal, jetzt stellen wir uns mal vor, es ist Samstagmorgen und wir sind im Supermarkt. Und vor uns steht die übergewichtige Person. Ja, die ist nicht im Bereich Übergewicht, der für mich interessant werden könnte als Chirurg, aber die ist einfach kräftiger als die anderen. Und wir stehen zusammen an der Kasse, ja, und dann sage ich immer so in die Runde, und was macht ihr jetzt? Und dann ist natürlich sozusagen der normale Reflex, ich gucke auf den Einkaufswagen und schaue, was kauft die denn ein, diese dicke Person? Und dann sage ich, in dem Einkaufswagen liegen 3 Tüten Chips und 4 Tüten Gummibärchen. Und dann sage ich, und jetzt lass einfach mal diese Emotion zu. Ja, was fühlt ihr in dem Moment, wenn ihr seht, eine Übergewichtige kauft sich 3 Tüten Chips und 4 Tüten Gummibärchen? Und da ist bei den allermeisten, ja, die meisten drucksen dann so ein bisschen rum, aber meistens sagen sie, ja, muss die das denn jetzt alles, also muss das denn auch noch sein? Und dann sage ich, wir sind ja im Gedankenexperiment, jetzt verschwindet die übergewichtige Person und die normalgewichtige erscheint, aber der Einkaufswagen ändert sich überhaupt nicht. Ja, also wieder 3 Tüten Gummibärchen, 4 Tüten Chips. Und dann dreht sich diese Person um, man kennt die vom Spielplatz und sagt, meine Tochter hat Kindergeburtstag. Ja, also es gibt Gründe, warum man 3 Tüten Chips und 4 Tüten Gummibärchen kauft. Und dann, sage ich mal, um das Ganze dann aufzulösen, sage ich immer, wenn ich Samstagabend aus der Klinik komme, ja, und meine Frau ruft an und sagt, wir haben Gäste, wir haben aber nichts zu trinken, dann gehe ich auch in den Supermarkt und kaufe 3 Flaschen Rotwein, dann möchte ich ja auch nicht, dass einer hinter mir steht und sagt, ah, der Hasenberg, ja, nach so einer anstrengenden Woche braucht er erstmal 3 Flaschen Rotwein, um runterzukommen. Ja, also wir haben schon sehr stigmatisierende Vorstellungen, die auch sehr, sehr früh angelegt sind.
Zu diesem Behandlungsaspekt hätte ich nochmal auch eine Rückfrage. Also jetzt haben Sie ja vorhin schon in Ihrer Ausführung auch davon gesprochen, dass, Sie haben es so ein bisschen lapidar gesagt, die Person hat noch keinen BMI, der für mich als Chirurg irgendwie interessant ist. Und es gibt ja ganz viele Personen, wo jetzt nicht direkt irgendwie die Fragestellung danach wäre, sich in dem Bereich chirurgisch betreuen zu lassen. Wenn ich jetzt als Hausärztin in der Praxis sitze und ich habe eine Person, die vielleicht auch selbst anspricht, dass sie den Wunsch hat, Gewicht zu reduzieren und eben alleine gerade an die Grenzen kommt und ich möchte ein Behandlungsangebot machen, was kann ich denn tun?
Genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wir haben ja wirklich das Problem, und das ist eigentlich eklatant, dass die Adiposas-Therapie in vielen Bereichen einfach falsch aufgezäumt wird. Ja? Der erste, sag ich mal, professionelle Kontakt ist, wenn man beim Adiposas-Chirurgen sitzt. Das ist ja eigentlich Unfug, wenn man ehrlich ist, sondern eigentlich müssten wir am Ende einer Therapiekaskade stehen, und in der idealisierten Welt würde sozusagen der Chirurg im OP stehen, ja, und die gut vorbereiteten, wohlselektierten Patienten kommen zu ihm, wie bei vielen anderen Krankheiten auch. Ja, auch die Schilddrüsen, die ich operiere, die diagnostiziere ich ja nicht selber. Ja, da gibt's Strukturen, ambulante, die sorgen dafür, dass irgendein kluger Nuklearmediziner irgendwann sagt, nee, diese Schilddrüse muss operiert werden, und schickt den Patienten dann gezielt zum Chirurgen. Also der Hausarzt, der sozusagen sich der Thematik stellen möchte, ja, der hat schon ein paar Optionen, ja, die aber in Deutschland leider noch nicht wirklich klar strukturiert sind. Also wir haben die Möglichkeit, eine professionelle Ernährungstherapie zu verordnen. Ja, da gibt es eine Notwendigkeitsbescheinigung. Leider ist die Ernährungstherapie keine Regelleistung der Krankenkasse in Deutschland. Das heißt, man kann das indizieren. Das ist, wie gesagt, indiziert eigentlich ab einem BMI von 30, bei Begleiterkrankungen eigentlich schon früher. Und dann kann der Hausarzt sozusagen diese Notwendigkeitsbescheinigung ausfüllen. Der Patient geht zur Krankenkasse, kriegt das dann genehmigt oder eben nicht. Und das ist sehr unterschiedlich bei den Krankenkassen. Da gibt es Kassen, die unterstützen das sehr großzügig. Es gibt Kassen, die unterstützen das sehr, sehr rudimentär. Dann kann man natürlich, Bewegungsbereich ist natürlich immer die Frage, Physiotherapie ist sehr reglementiert von den Krankenkassen. Was aber praktisch nicht reglementiert ist, weil es extra budgetär ist, ist zum Beispiel Reha-Sport. Und Reha-Sport ist eigentlich genau das Angebot, was die Patienten auch bräuchten. Und man kann über eine Reha-Sport-Verordnung kann man den Patienten auch eine Reha-Sport-Gruppe zuführen. da haben wir wieder das Problem, dass der Reha-Sport eigentlich die Adipositas noch gar nicht so richtig kennt. Ja, es gibt Reha-Sport für Cardio, für Ortho, für ganz viele Sachen. Und da muss ich irgendwie die Adipositas immer so ein bisschen, sag ich mal, einsortieren. Und dann macht es natürlich Sinn, auch mal nach psychologischen Aspekten zu schauen, ja, also dass man wirklich schaut, hat der Patient vielleicht ein Binge-Eating, ja, oder eine andere psychiatrische Thematik. Da kommt man meist nicht umher, wirklich, sag ich mal, zum Facharzt dann zu überweisen. Die endokrinen Themen kann ein Hausarzt relativ gut auch laborchemisch abklären. Das wird er mit Sicherheit gemacht haben, nach der Schilddrüse geguckt haben, mal nach dem Cortisol, also die Nebenniere mal abgeklärt haben. Also wir haben schon so ein paar Optionen, die ein Hausarzt auch einleiten kann und wo er die Patienten dann auch gezielt schicken kann. Und wir haben eigentlich ein großes Netzwerk auch an zum Beispiel qualifizierten Ernährungstherapeuten. Die findet man sehr gut auf den Seiten der Fachgesellschaften, also bei der DGE zum Beispiel auf der Homepage. Kann man einfach nur Postleitzahl eingeben, da werden Ernährungstherapeuten qualifizierte ausgespuckt, würde ich ja sagen, aber das macht nun mal das Internet. Man muss halt bei Ernährungstherapie tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, der Begriff ist nicht geschützt. Ja, es kann praktisch, also wir drei könnten uns jetzt Ernährungstherapeuten nennen, ja, und das könnte uns niemand verbieten. Deswegen sollte man schon gucken, dass das Diätassistenten sind, Diabetesberater sind oder auch Ökotrophologinnen und Ökotrophologen. Also das sollten schon Leute sein, die wirklich die entsprechende Qualifikation mitbringen. Es gibt auch den Ernährungsmediziner, das ist ja eine Weiterbildung, jetzt auch bei der Ärztekammer. Auch die sind sicherlich qualifiziert, aber sozusagen wirklich die Basisarbeit mit den Patienten, das sollten schon wirkliche Fachkräfte machen.
Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns unsere Fragen zu beantworten, dass wir Sie so ein bisschen hier ins Kreuzfeuer nehmen durften als Chirurg. Genau, vielen Dank, dass Sie hier waren heute.
Ja, danke für die Zeit und für die Möglichkeit, das auch mal so in der Breite auch mal darlegen zu dürfen.
Und zum Schluss war es uns besonders wichtig, der betroffenen Person das letzte Wort zu lassen und uns nochmal anzuhören, was aus der Perspektive dieser Person ja noch Bedarfe sind, die in der Gesundheitsversorgung verbessert werden müssen oder wo auch aktuell Probleme zu finden sind.
Abschaffung des BMI hin zu individuellen Maßnahmen und den Menschen ganzheitlich betrachten, anstatt eine Blickdiagnose zu stellen anhand der Optik. Die Adipositas-Diagnose wird einzig und alleine auf diesem Messwerk aufgebaut. Fast ausschließlich wird einem eine Magen-Bypass-Operation angeboten, anstelle der Ursache auf den Grund zu gehen und daran zu arbeiten. Zum Beispiel im Rahmen einer Traumatherapie oder im Rahmen einer Behandlung von Körperbildstörungen und Essstörungen. Da gibt es so gut wie keine Angebote, außer in Kliniken. Nach Klinikbesuchen gibt es keine lebenswichtigen Anschlussangebote wie zum Beispiel ADHS-Autismus, Neurodiversität rechtzeitig zu erkennen und deren Einfluss auf Süchte, Essverhalten, Mehrgewicht und gegebenenfalls daraus resultierende Essstörungen zu erkennen. Außerdem Essstörungen wie Anorexie bei dicken Menschen überhaupt festzustellen oder auch das Lipödem festzustellen und vor allem, dass die Behandlungskosten endlich getragen werden. Es sind fast ausschließlich Frauen betroffen und diese müssen hohe Kredite aufnehmen, um diese Kosten bis zu ca. 70.000 Euro alleine zu tragen. Die Politik sperrt sich dagegen, etwas zu unternehmen. Zu dem Thema Diskriminierung und mentale Gesundheit. Es gibt zu wenig genehmigte Kassensitze für Psychotherapie. Patienten und Patientinnen warten ewig, um einen Platz zu bekommen. Dort könnte man an dem Selbstbewusstsein arbeiten und dem Trauma durch die Diskriminierungserfahrung. Sprechstunden bei der Ernährungsberatung gibt es von der Krankenkasse, zum Beispiel AOK, nur einmal jährlich mit Zuzahlung. Dort wird einem meist eine Diät verschrieben, die einen meist wieder in Essstörung treibt. Diäten scheitern zu 95-99%. Es müssen dringend neue Konzepte entwickelt werden. Thema Healthy at every size, das heißt ganzheitliche Lösungsansätze, Begleitung beim Lifestyle Change.
Und ein Anliegen der betroffenen Person, die ihr eben gehört habt, war auch noch, dass ihre Beiträge von einer männlich gelesenen Stimme eingesprochen werden. Denn sie hat eine weibliche Identität und sie hat uns berichtet, dass sie nicht nur aufgrund ihres Dickseins, ihrer Körperform diskriminiert wird, sondern dass sie hier auch gleichzeitig noch in der Verschränkung dieser beiden Dinge auch noch aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität als Frau diskriminiert wird und sie die Erfahrung gemacht hat, dass sie aufgrund ihres Geschlechts in ihren Beschwerden und ihren Erfahrungen als dicke Frau doppelt diskriminiert wird oder weniger gehört wird. Puh, ja, jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Und ja, wenn ich so zurückblicke, die letzten Wochen, die Recherchen, die verschiedenen Gespräche. Also ich muss sagen, das war ganz schön kontrovers. Gleichzeitig finde ich, ich habe super viel gelernt. Ich bin total dankbar dafür, für die Gespräche und für die Informationen, die ich bekommen habe, die Einblicke. Gleichzeitig ist es uns aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir hier allen Perspektiven eine Bühne bieten wollen, dass wir aber gleichzeitig keine präferieren und einfach euch einen Überblick über das Thema geben wollen und dabei niemanden bevorzugen wollen und auch niemanden benachteiligen wollen.
Genau, und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, diese verschiedenen Perspektiven, auf die wir heute geblickt haben, haben wir ja zunächst mal aus sozialwissenschaftlicher Perspektive davon gehört, dass Diskriminierung stattfindet und in welcher Form und wo das überhaupt herkommt, auch historisch gesehen. Und daraufhin haben wir die Erfahrungsberichte der betroffenen Personen gehört, die sich ja mit dieser Datenlage aus der Sozialwissenschaft auch decken. Und dann haben wir noch die medizinische Perspektive eingeladen, die ja auch einen Mangel in dem ambulanten Versorgungsbereich auf jeden Fall sieht und haben gehört, wie so ein Angebot in einem Adipositas-Zentrum aussehen kann, was da dazugehört und wie das eigentlich abläuft. Und wo sich ja aber auch alle einig waren, also was eine Gemeinsamkeit von allen Standpunkten war und was vielleicht auch so ein bisschen jetzt der Abschluss dieser Folge sein kann, ist, dass es niemandem was bringt, wenn wir die Person mit Mehrgewicht, wenn diese Person zur Tür reinkommt, dass wir der als Reflex entgegenbringen, nimm halt einfach ab. Denn so einfach ist es offensichtlich nicht.
Und damit beenden wir diese Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne über Instagram, Twitter oder per E-Mail. Und lasst uns gerne einen Kommentar da oder bewertet uns. Und bis zum nächsten Mal.
Und wie immer gilt unser Dank allen Leuten, die uns bei dieser Folge unterstützt haben, insbesondere unseren KollegInnen vom IAMAG und den GästInnen, die wir heute interviewen durften und natürlich auch unseren finanziellen Unterstützern von der Wittener Universitätsgesellschaft.